咖啡铺咋。
Das ist der Podcast «Kaffeepause» vom Bernischen Historischen Museum.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Sommer. Oder wie wir in einem Patent-Ochsner-Lied auch schon haben gehört, das sind die drei Tage, die wir nicht so gut schlitteln können. Wir müssen heute also eher von einer Glassepause als von einer Kaffeepause reden. Für Kaffee ist es mir im Fall jetzt schon fast ein bisschen zu warm, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und weil jetzt die Ferien anfangen, weil alle irgendwie gelöster und zufriedener wirken, weil das heute unsere letzte Folge für die Staffel wird sein, haben wir gefunden, komm, wir reden über sommerliche Freuden, über Ferien, über Freizeit. Und wie das so ist bei Historiker und Historikerinnen, fragen wir natürlich nach den Ursprüngen und gehen den Wurzeln auf den Grund. Hat es Freizeit eigentlich immer gegeben? Seit wann gehen die Berner und Bernerinnen eigentlich in die Ferien? Und was sind das eigentlich alles für Begriffe? Die Frage bespreche ich heute mit Marc Höchner, der uns überhaupt auf die Idee hat gebracht, dass wir über Ferien und Freizeit reden könnten. Und ihr kennt ihn mittlerweile bestens. Er ist die sympathische Stimme am Anfang, die uns das aufgestellte Kaffeepause im Intro entgegenbringt. Er hat euch aber auch schon viele spannende Geschichten erzählt in verschiedenen Folgen von diesem Podcast hier. Und als Experte für die frühe Neuzeit und für Alltagskultur kennt er sich natürlich bestens aus mit freudigen Angelegenheiten aus vergangenen Zeiten. Sali Marc, schön bist du heute bei uns.
Hallo Franca.
Marc, du als Historiker hast ja hier bei uns im Haus einiges zu tun. Machst du auch mal Freizeit oder kennst du das nur aus den Quellen, die du Alben anschauen musst?
Nein, das kenne ich nur aus den Quellen. Als Historiker kann man keine Freizeit haben, weil es kommt jeden Tag mehr Geschichte dazu.
Als Historiker bist du umgeben von Geschichte. Und wir wissen aber eigentlich, dass das ja nicht das ist, was uns sollte umgeben. Wir sollten ja wirklich auch Freizeit einlegen können. Das wissen wir mittlerweile aus verschiedenen Wissenschaften. Das ist wichtig für unsere mentale und physische, psychische Gesundheit. Das würde aber ja eigentlich auch heissen, dass es so etwas wie Freizeit schon immer zumindest hätte sollen geben. Marc, klär uns auf, stimmt das?
Ja klar, also Freizeit in irgendeiner Form hat es immer gegeben. Aber man hat früher gar nicht so streng unterschieden zwischen Arbeitszeit, Freizeit. Ich meine schon nur, dass wir ein Zeitsystem haben, ein einheitliches. Das ist gar nicht so lange her. Also das ist eigentlich ein Produkt von der Industrialisierung, von der Eisenbahn, von der ganzen eben Arbeit in der Fabrik. Früher hat man viel mehr nach natürlicher Begebenheit. Also im Sommer ist man früher aufgestanden zum Arbeiten, weil halt die Sonne früher aufgegangen ist und im Winter entsprechend hat sich das geändert. Aber man hat immer Freizeit, also Pause, irgendwie Erholungselemente drin eingebaut gehabt. Das hat man ja müssen, weil ja früher die Leute viel mehr körperlich geschafft haben. Natürlich hat man die ganze vier Tage gehabt. Also man hat ganz viel kirchliche vier Tage gehabt früher. Gewisse kennen wir noch, also natürlich Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Aber dann auch Sachen wie Johannistag am 24. Juni beispielsweise. Ist auch ein wichtiger Viertag gewesen. In der frühen Neuzeit kann man sogar sagen, etwa 104 Tage neben den Sonntagen. Also es war so viel gewesen, dass man sogar in den katholischen Gebieten, wo da eher tendenziell aufgeschlossener sind gegenüber heiligen Fest und so, wollte vier Tage vermindern, streichen, dass die Leute auch produktiver sind. Und an gewissen Orten hat das sogar zu Aufständen geführt.
Das alles hat ja jetzt mit dem Thema Ferien, also wirklich auch weggehen in seiner Freizeit, ja noch nichts zu tun. Kannst du abschätzen, seit wann es Ferien gibt, also dass die Leute dann auch in ihrer Freizeit das dann nutzen, um ihren angestammten Ort auch zu verlassen?
Ja, das kann man ziemlich genau abschätzen. Also die Idee eben von Ferien und als Kontrapunkt zur Arbeitszeit ist, wie gesagt, das kommt mit der einheitlichen Zeitmessung, auch mit der Arbeit als Angestellter, als Arbeiter im Verlauf des 19. Jahrhunderts, dass das eben wichtig ist für die Gesundheit, für die Hygiene. Und die ersten Arbeitnehmer werden es auch vor allem gewesen sein, wo Ferien bekommen in der Schweiz, die Angestellten vom Bund. Und zwar 1879 bekommen sie 2 Wochen Ferien. Und das geht dann relativ lang, bis das dann wirklich sich durchsetzt. Also einheitliche Regelungen in der Schweiz gibt es erst in den 1960er Jahren. Und lang ist es so, dass Arbeiter und Arbeiterinnen benachteiligt werden, weil nach damaliger Vorstellung müssen ja nicht so viel denken. Und so Denkarbeit hat man eher als schwierig empfunden. Und die haben dann, darum die Angestellten haben dann immer tendenziell mehr Ferien bekommen.
Und wenn man dann mal Ferien bekommt und sich damit auseinandersetzen muss, dass man etwas anderes machen kann als arbeiten, geht es dann auch darum, wie dass man die Freizeit, die Ferien auch nutzen kann, wie man die füllen kann. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, was man aus seiner Freizeit machen kann. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, was in den letzten Jahren so am beliebtesten war. Das Bundesamt für Statistik zeigt zum Beispiel auf, dass bei den beliebtesten Freizeitaktivitäten ist an oberster Stelle Freunde und Bekannte treffen. Aber auch wandern, sich körperlich betätigen, das ist dann Platz 3, Sport, Bewegung, Fitness. Und innerhalb von diesen Gebieten gibt es unsäglich viele Angebote auch, eine richtige Industrie, die sich da hat entwickelt. Es gibt aber so viel, dass ich gar nicht genau weiss, wo das jetzt soll hergehen soll, was ich jetzt machen soll. Und am Ende bleibe ich bei meiner Haupt Freizeitgestaltung, nämlich beim Lesen. So ein Fitnesscenter im 19. Jahrhundert gibt es ja aber wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, aber nicht so wie heute. Also was es tatsächlich gibt, und das seit dem 17. Jahrhundert, ist in Bern ein sogenanntes Ballenhaus. Also es hat nichts mit Bällen zu tun, wo man tanzt, aber tatsächlich mit Bällen, wo man schlägt. Also es war so eine Art Tennisplatz gewesen, Vorläufer vom Tennis. Und das ist eben schon dann Mode gewesen, dass man das gespielt hat, eben in Freizeit. Aber natürlich ist das eine sehr kleine Gruppe von Leuten vorbehalten gewesen, solche Vergnügen wie eben Bauspiel oder auch die Jagd, die ja auch durchaus ein sehr beliebtes Freizeitangebot war, auch etwas, was ein bisschen mit Sport zu tun hat. Das hätte natürlich nur eine kleine gesellschaftliche Schicht das können machen. Aber eben so das Thema mit Freunden zusammen sein, das war schon immer wichtig gewesen und gerade so Geselligkeit spielt auch in den letzten Jahrhunderten eine grosse Rolle. Das haben alle gemacht. Also gleich Mann, Frau, ob Adu oder Patriziat, Bürger, Handwerker. Also da hat es sehr viele Formen gegeben, eben gerade bei diesen Festen. Oder man kennt zum Teil heute noch gewisse so Bräuchtümer. Also die Stube ist ja ein Begriff, das kommt aus dieser Zeit, dass man eben Stube versammelt, vielleicht auch etwas schafft, aber dazu so eben kann reden, es lustig hat. Natürlich Fasnacht oder irgendwelche Märkte, Jahrmärkte, Kilby, das hat es früher alles gegeben, sind sehr wichtige Anlässe gewesen. Man hat auch dann ab und zu über die Stränge geschlagen. Also haben wir da so ein paar Sachen notiert. Also gerade, man kennt ja den Begriff Zünftig, oder? Und das kommt von der Zunft, die da sich nicht heil lumpen, wenn es um das Essen und das Trinken ist gegangen. Also beispielsweise hat man, jetzt habe ich natürlich vergessen, welche Zunft es war, aber auch mal eine Zunft hier in Bern hat für 84 Personen bei einem Festmahl gerade 260 Liter Wein konsumiert. Also wenn man das mal so auf pro Person ausrechnet, ja, dann hat man es auch schon recht lustig mit diesen Mengen. Und wir haben ja Berichte, also aus Autobiografien, wie es teilweise so zu und her gegangen ist. Also ein junger Berner Offizier beschreibt so vom Ende vom 18. Jahrhunderts, dass er an Silvester eingeladen ist bei Bekannten. und sie näher, wie er es schreibt, wie es Tradition ist, das ganze Geschirr verschlagen, zum Fenster rausschiessen, der Rabe beendet damit, dass sie sich mit der Stadtwache prügeln, rechte Anstrengungen müssen unternehmen, dass sie nicht vor Gericht kommen. Also eben, auch dann, hat die Freizeit, Angebot manchmal ausgeartet.
Das ist eine recht schöne Parallele zur Gegenwart, müssen wir da ja auch sagen. Gerade in Zeiten von EM zum Beispiel auch. Etwas zeigt sich offensichtlich, Menschen haben gerne Menschen. Am liebsten verbringt man seine Zeit mit anderen Menschen. Das scheint sich nicht unbedingt verändert zu haben in den letzten Jahrhunderten. Und was ja auch etwas ist, was konstant ist, ist eben, dass man ins Ausland geht, andere Menschen kennenlernen, andere Teile der Welt auch entdecken. Ausser man ist gerade vor einer globalen Pandemie eingeschränkt und kann das Land nicht einfach so verlassen. Im Gegensatz zu heute haben wir im 19. Jahrhundert aber nicht alle Menschen, die unterwegs sind, die auch Ferien machen im eigentlichen Sinn. Von welchen Menschengruppen reden wir denn eigentlich, wenn wir sagen, die können Ferien machen und können in die Ferien gehen? Und hat das irgendetwas auch mit dem Einkommen zu tun? Also das wäre ja auch etwas, was wir heute noch müssen berücksichtigen, wenn wir über das Thema reden.
Ja, sicher. Also eben der Tourismus an sich, also wirklich Reise, um etwas anzuschauen, so als Selbstzweck. Es gibt schon im 17. Jahrhundert, also wirklich früher Neuzeit, 18. Jahrhundert, gibt es so das Phänomen von Grand Tour. Oder Tour, von Tour kommt ja schlussendlich der auch Touristen, oder Tourist, also Touristen. Die Grand Tour ist etwas, was einfach die Adligen machen. Und dort geht es um Bildung. Also man hat, was ja eigentlich völlig richtig ist, gesagt, ja, dass man zur Bildung gehört, dass man auch mal etwas anderes sieht, dass man sieht, wie es in anderen Ländern ist. Und man ist dort eben durch ganz Europa gereist, hat an verschiedenen Höfen, verschiedenen Orten Stationen gemacht. Natürlich nach einem sehr streng festgelegten Programm, das immer so ein bisschen geändert hat, nach dem, was man gerade für wichtig gehalten hat. Also irgendwann ist es zum Beispiel wichtig gewesen, dass man in Italien die römischen Überreste hat gesehen. Und das ist etwas, was sehr, sehr kleinen Gruppen vorbehalten ist gewesen. Aber machen jetzt einen kleinen Sprung, etwa so 100, 150 Jahre, also im 19. Jahrhundert, öffnet sich das näher, aber es ist natürlich immer noch etwas, was vor allem für das Bürgertum eine Rolle spielt. Also das Tourismus, das Reisen, eben man geht näher, kommt näher in die Schweiz beispielsweise, geht die Berge anschauen. Es hat zwar auch eine gewisse Tradition, das werden wir näher sehen, aber das geht jetzt so richtig los. Da sieht man also an den alten Hotels, die zum Teil noch stehen. Also eben so in Interlaken oder Wengen oder so. Also die sind alle so Mitte, zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Und das eigentlich zur Ferien oder der Tourismus für alle erschwinglich ist, das ist eine relativ neue Sache in Westeuropa. Das fängt dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit der Konsumgesellschaft, wirtschaftlichem Aufschwung, wo einfach mehr Einkommen ist, wo man noch merkt, okay, man kann auch Geld mit dem verdienen, dass man den Leuten etwas anbietet, eben zum Konsumieren oder eben auch Ferien, also dass man Hotels baut, eben also das, was man heute häufig so als Bausünde bezeichnet, so die Hotelbunker irgendwo an einem Strand. Und natürlich auch, dass das Fliegen günstig wird. Das macht auch viel aus. Heute sieht man es natürlich völlig anders, oder? Aber dann war das natürlich die Möglichkeit gewesen, dass wirklich eigentlich, ein sehr, sehr grosser Teil der Bevölkerung die Möglichkeit hatte, andere Länder zu sehen.
Du sprichst ja schon etwas an, was für uns ja auch relevant ist, vor allem hier in Bern auch. Also es kommen ja, es gehen nicht nur Leute von hier irgendwo her, sondern man kommt ja auch extra, zum Beispiel eben für die Berge zu schauen. Bern ist für mich auch eine besondere Stadt. Ich bin ja eine Zugezügelte, ich bin im Berner Oberland aufgewachsen und da ist Bern so der Ort, wo man hergeht, wenn man den Maibummel macht. Und die grosse Attraktion für die Kinder ist natürlich dann immer, man hat immer gewusst, ja, irgendwann kommen dann die Bären und wir können dann die Bären auch noch anschauen. Und das Münster, die Altstadt, die Aare, das ist alles neu und spannend und echt super gut gewesen, so als Kind. Die Berner Gemütlichkeit haben wir damals als Kind noch nicht so wahrnehmen, aber es war immer gemütlich gewesen. Die Gemütlichkeit holt vielleicht eben gleich auch einen Haufen Leute nach Bern. Ist das früher auch schon ein Grund gewesen, warum das externe die Stadt Bern sich besuchen?
Ich habe hier einen Reiseführer, einen der ältesten, wenn ich glaube sogar der älteste Reiseführer von der Schweiz, von 1793. Und dort stehe ich so ein paar recht interessante Sachen drin, was man in Bern anschauen soll. Und zwar wird dort empfohlen, einfach mal in die Bibliothek und ins Zeughaus zu gehen. Das würde man jetzt heute vielleicht nicht unbedingt so machen, vor allem ins Zeughaus ganz sicher nicht. Aber dann sind es durchaus, nicht nur in Bern, aber auch in anderen Städten, ist das Zeughaus ein Ziel gewesen, das man anschauen musste. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen mit einem Museum vergleichen, weil man hat dort nicht nur moderne Waffen, aber zum Teil auch historische, alte Waffen ausgestellt. Und dann, vor allem, hat man in Bern, und ich zitiere da ein paar Passagen aus dem Reiseführer, empfohlen Spaziergänge und Alpenansichten in der Stadt. Bei dem Münster auf der Plattform, auf der sogenannten Schanze, bei dem Kornhaus im Graben, außer der Stadt bei dem Schießplatz vorbei, nach der Enge ein Garten, wo des Sommers getanzt wird. Also da haben wir das Tanzen wieder als Freizeitbeschäftigung und der Garten, das ist die äußere Enge, also wo heute noch ein Hotel ist. Und eben damals, was dort wichtig war für Bern, ist, dass man die Alpen sieht, weil ich habe es vorher schon erwähnt, Alpenbegeisterung, man redet sogar von der Entdeckung der Alpen, die geht im 18. Jahrhundert los. Und eben plötzlich strömen alle oder viele Leute in die Schweiz, die es sich leisten können, und werden die Alpen sehen. Und da wird vor allem beschrieben, wo man kann, auch außerhalb von Bern rumspazieren kann, wo man gute Sicht auf die Alpen hat. Und so die Altstadt war ja dann noch keine Altstadt gewesen, oder? Das war ja dann nicht etwas Spezielles gewesen für Besucherinnen und Besucher. Im Gegenteil, also ja, wir haben einen anderen, nicht einen Reiseführer, aber einen Reisebericht von einem Berner, eigentlich selber von einem Berner, der durch die Schweiz reist, Richtung Oberland reist. Und er ist zu Untersee, der ja heute bekannt ist für zum Teil sind wirklich alte, sehr schöne Holzhäuser, wo etwas Spezielles ist, dass die noch rum sind. Und er schreibt, ja, die ganzen Holzhäuser, so, es hat nur hässliche alte Holzhäuser dort. Also, natürlich irgendwie erst, es kommt erst mit der Zeit, dass man dann merkt, oh wow, so die Altstadt ist ja noch erhalten wie vor 200 Jahren oder 300 Jahren. Das ist so spannend. Aber eben dann sind eben andere Sachen wichtiger gewesen.
Heute ist es besonders wichtig, dass wir das Reisen irgendwie in unserer Biografie verankern. Mir scheint, dass auch gerade mit der Weiterentwicklung von Social Media, dass es irgendwie präsenter wird, wo man herreist. Dass es aber auch wichtig ist, dass man andere teilhaben lässt, wo man herreist, was man macht. Reisen wird zum Hobby. Wenn man nicht geht reisen, wirkt das auch ein bisschen seltsam. Ich hatte vor 3 Jahren so eine lustige Begegnung gehabt, als ich in einer Smalltalk-Gruppe offenbart habe, dass ich den Sommer über wieder in Bern verbringe und dann so leicht mitleidig bin angeschaut worden. Und mir dann ist gesagt worden, ah ja, gell, hier ist es halt einfach ja auch noch schön, aber im Herbst kannst du ja dann gleich fortgehen. Also, wenn man dann nicht fortgeht, hat das so ein bisschen etwas, was man darum bedauern kann. Ich habe das recht interessant gefunden, weil ich das nicht so mitleidungswürdig empfunden habe. Aber die Szene hat sich innerhalb von ein paar Wochen mehrmals wiederholt. Das ist irgendwie für mich auch so ein kleines Zeichen gewesen. Marc, kannst du mich aufklären, wieso ist Reisen und in die Ferien gehen für uns so wichtig geworden? Was sagt das über uns aus, wenn du uns als Historiker von weitem betrachtest?
Das ist eine gute Frage. Ich gehöre ja auch dazu. Also ich weiß nicht, ob ich da objektiv Blick habe. Aber ja, also ich denke eben, so das Bedürfnis nach Abschalten, mal etwas anderes sehen, Erholung, ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube, das ist etwas, wo man einfach braucht, oder? Wenn man das so unhistorisch kann sagen kann. Aber ja, es ist schon spannend, dass so, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen etwas ist, was mit unserer Arbeitswelt zu tun hat, dass man so die strikte Trennung hat zwischen wirklich Arbeiten und Arbeiten, wobei das sich ja langsam auch wieder ändert, je nachdem, wo man arbeitet, oder mit Homeoffice, mit irgendwie gleitenden Arbeitszeitmodellen, mit irgendwie Unternehmen, die Ping-Pong-Tisch oder Töckeli-Kasten im Büro aufstellen und so tun, als soll man irgendwie Spass haben dabei. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass es gibt halt gleich so die strikte, so dass, ja, man muss jetzt in die Ferien gehen, man muss etwas dabei erleben. Und dann auch so, dass, was man heute einfach auch so sieht, eben, man muss es dann zeigen, man muss irgendwie super so das Foto muss man gemacht haben und so ein bisschen wie so ein Abhäkeln. Ja, und gleichzeitig ist es ja, bringt es ja so viele negative Sachen mit sich, leider eigentlich. Das, wir reden von eben jetzt Orten, die überrennt werden, wo sagt, ja, das ist gar nicht mehr schön, wo irgendwie kaputt gemacht werden, plus noch so die ganzen Umweltaspekte. Also, ja. Es ist... ich habe da leider für mal irgendwie auch keine Lösung oder keine gute Idee dazu.
Was uns aber das Reden um Ferien und Freizeit ganz sicher gibt, ist so ein bisschen die Vorfreude jetzt auch. Jetzt wird es wärmer, die Tage sind immer noch lang und es ist schön, von aussen zu sein. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die Leute sind ein bisschen gelockerter. Und was es uns jetzt auch so, und darum haben wir das Thema sicher auch noch aufgreifen wollen, nochmal zeigt, wie in allen Folgen von dieser Podcast-Staffel und auch vorher auch schon, es lohnt sich, den Blick in die Vergangenheit, um irgendwie die Gegenwart können zu verstehen. Erstens, dass es heute nicht ganz so anders ist wie früher. Und auf der anderen Seite auch, dass wir so ein bisschen über uns etwas lernen können, wenn wir schauen, wo das eigentlich alles herkommt. Marc, du hast uns wieder mal einen tollen Blick in die Vergangenheit gewährt, wo mich auch hoffnungsvoll stimmen lässt, weil wir ja auch da haben gesehen, Menschen haben am liebsten Menschen. Das finde ich irgendwie schon noch eine schöne Erkenntnis. Merci vielmals, bist du heute hier bei uns gewesen.
Merci vielmals, Franca. Ja, es hat gefällt. Und jetzt finde ich, soll ihre Ferien geniessen.
Das finde ich auch sehr fest. Wir sind hier in der letzten Folge von der zweiten Staffel mit der Hoffnung auf viel, viel mehr und mit der Hoffnung auf einen wunderbaren Sommer für euch alle. Wir danken euch ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid ihr immer wieder mal bei uns dabei gewesen und habt euch immer mal wieder auf das eine oder andere Experiment mit uns eingeladen. Es war uns eine Freude gewesen, uns immer wieder in euer Ohr zu schleichen. Wir hoffen, dass es eine weitere Staffel gibt und dass wir dann wieder allerlei Museumseinblicke für euch bereitstellen können. Dass so ein Unterfangen überhaupt gelingen kann, das bedingt aber auch, und das wollen wir jetzt in der letzten Folge doch auch noch kurz aufgreifen, dass ganz ein Haufen Frauen und Männer im Hintergrund auch arbeiten. Wir danken einerseits dem ganzen Team Marketing und Kommunikation, dass wir das Kind von dieser Kaffeepause von ihnen haben adoptieren können. Es hat uns wahnsinnig viel Spass gemacht und sie sind uns trotzdem die ganze Zeit treu geblieben und haben uns tatkräftig unterstützt. Merci vielmals. Auf der anderen Seite möchte ich dem ganzen Team Bildung und Vermittlung danken für jedes Mal, wo ist Hilfe geleistet wurde, inhaltlich und mental. Auch wenn man immer nur eine Stimme gehört aus diesem Team hier, dann ist es doch eigentlich das Werk von einem ganzen Chor, damit so ein Erfolg funktionieren kann. Und ganz am Schluss möchten wir David Jost danken. Andere haben Lord of the Rings, wir haben Lord of the Sounds, damit wir irgendwie hier anständig daherkommen. Das ist eigentlich alles ihm zu verdanken. Merci vielmals, David, für deine Expertise, deine Geduld und dein unermüdliche Arbeiten. Euch allen wünschen wir jetzt unsäglich schönen Sommer mit ganz, ganz vielen tollen Geschichten, die vielleicht jetzt auch nicht im Museum passieren. Und wir hoffen auf ein baldiges Auf Wiederhören.